Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Hier ist Konrad Spremberg. Das geht jetzt flott voran. In Berlin haben die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD offiziell begonnen. Hier kommen Eindrücke vom ersten Verhandlungstag von Sabine Müller aus unserer landespolitischen Redaktion.
So klingt demonstrative Einigkeit.
Nicht, dass Sie verwundert sind. Wir haben uns an die Zeitschienen gehalten.
Ich bin sehr dankbar wirklich für diesen sehr, sehr professionellen, sachorientierten Austausch.
Während die Stimmung in der noch amtierenden rot-grün-roten Koalition im Keller ist, senden CDU-Chef Kai Wegner und SPD-Chefin Franziska Giffey die Botschaft: Mit uns kommt ein besseres Berlin. Die SPD betont, die günstigen Monatstickets für den Nahverkehr sollten bleiben. Das 29-Euro-Ticket, genau wie das ermäßigte 9-Euro-Sozialticket. Beim zentral wichtigen Thema Verwaltungsreform will Schwarz-Rot auf den Eckpunkten aufbauen, die der aktuelle Senat erarbeitet hat. CDU-Generalsekretär Stefan Evers erhofft sich mehr Effizienz und besseren Einsatz der knappen finanziellen Ressourcen.
Wir wollen vor allem ein gut laufendes Getriebe sein und dazu trägt eben bei, dass wir die Verwaltung so optimieren, dass wir am Ende auch neue Spielräume eröffnen.
Außerdem wollen CDU und SPD die Polizei besser ausstatten, am Plan festhalten, dass das Land Berlin die Fernwärme zurückkauft und für mehr Lehrkräfte und bessere Schulgebäude sorgen. CDU-Chef Wegner.
Berlin muss eine Chancenstadt werden, gerade für Kinder und Jugendliche. Und wir wollen dafür sorgen, dass das Aufstiegsversprechen, was es in Deutschland gibt, dass das wirklich erneuert wird.
Ebenfalls auf der Agenda die Absenkung des Wahlalters auf 16 und ein Rahmengesetz, um handlungsfähig zu sein, falls eine Expertenkommission und Gerichte zu dem Ergebnis kommen, dass Enteignungen großer Wohnungsbaufirmen rechtssicher machbar sind. Franziska Giffey, zufrieden.
Das sind große, entscheidende Punkte, auf die wir uns heute verständigt haben.
Ab nächster Woche beraten 13 Facharbeitsgruppen. Bis Ende März soll ein Koalitionsvertrag vorliegen. Dem muss bei der CDU ein Parteitag zustimmen. Bei der SPD gibt es eine Mitgliederbefragung. Auch wenn gerade etwa die Jusos mobil machen gegen eine Zusammenarbeit mit der CDU, SPD-Co-Chef Raed Saleh gibt sich optimistisch. Schon jetzt sei vieles verabredet, was den Sozialdemokraten wichtig sei.
Von daher sind wir felsenfest überzeugt, dass am Ende auch die Parteibasis mit großer Mehrheit unseren Weg unterstützen wird.
Ende April, so der Plan, soll die neue Regierung dann endgültig stehen.
Unsere Landespolitik-Reporterin Sabine Müller hatte den Auftakt der schwarz-roten Berliner Koalitionsverhandlungen im Blick. Der rbb24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte in beiden Richtungen auf der A13, zwischen Freienwalde und Starkow, Gefahr durch Leute auf der Standspur. Und noch eine Gefahrenmeldung, die A13, Berlin Richtung Dresden, zwischen Lübbenau und Dreieck Spreewald steht ein liegengebliebenes Fahrzeug auf der Beschleunigungsspur. Wenn es Streit gibt, dann ist drüber reden meistens eine gute Idee. Und so war das auch geplant, im Streit um die Unterbringung geflüchteter Menschen in Brandenburg, reden am Freitag. Aber diesen Gipfel mit den Landkreisen hat das Landesinnenministerium jetzt einen Tag vorher wieder abgesagt. Und das könnte mit längst bekannten Streitpunkten zu tun haben, so schätzt das Landespolitikreporterin Amelie Ernst ein.
Laut einem internen Papier, das dem RBB vorliegt, wollte das CDU-geführte Innenministerium Geflüchtete, deren Aufenthaltsstatus noch nicht geklärt ist oder die eine geringe Bleibeperspektive haben, deutlich länger als bisher in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes belassen. Dazu sollten auch neue Plätze geschaffen werden. Außerdem sollte die Ausreise von Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, weiter beschleunigt werden. Dagegen gibt es Widerstand vor allem vom grünen Koalitionspartner, der nach der Erstaufnahme weiter für die Unterbringung der Geflüchteten in den Landkreisen plädiert. Dieser Konflikt soll nun zur Verschiebung des Gipfels geführt haben. Die Landkreise reagierten enttäuscht auf die Absage, man sei zutiefst ernüchtert und frustriert, dass es der Landesregierung nicht gelungen sei, sich auf ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Kommunen zu verständigen, so Sigurd Heinze, der Vorsitzende des Brandenburger Landkreistages. Die Lage sei vielerorts dramatisch, das gelte für die Unterbringung der Menschen ebenso wie für Kitas und Schulen. Ein neuer Termin für die Konferenz steht bisher nicht fest.
Amelie Ernst aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Im ländlichen Brandenburg leben ohne Auto? Kann man machen, kann aber echt anstrengend werden. Wenn die Landesregierung sich trotzdem wünscht, dass Leute häufiger vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, dann wären bessere Radwege dafür ein ziemlich wichtiger Schritt. Heute hat Verkehrsminister Guido Beermann verkündet, was er im Bereich Radwege die nächsten Jahre vorhat, damit das Fahrrad bis Ende des Jahrzehnts ein Fünftel vom Gesamtverkehr ausmacht. Die Größenordnung hat er sich vorgenommen. Aber wenn das klappen soll, muss sich richtig viel verändern, sagt unser Landespolitikreporter Nico Hecht.
Der Radweg zwischen Michendorf nach Samund zeigt ganz typisch, wo es klemmt. Das Radwegenetz in Brandenburg ist kleinteiliges Stückwerk. Plötzlich 500 Meter vor Samund endet er. Die Radler müssen sich zwischen Autos und Lasterwagen, die hier mit gut 80 km/h fahren. Typisch, sagt Christian Wessel vom ADFC. In Brandenburg wurden bisher eher Radwegeabschnitte statt Netzwerke geplant.
Aus dem Netzgedanken hätte man den Radweg vielleicht gar nicht hier gebaut, sondern 500 Meter versetzt dort hinten lang geführt, wo dann die Verbindung zu dem anderen Radweg, der aus Potsdam rausführt, möglich wäre. Und jetzt haben wir hier diese Lücke und das kann nur geändert werden, wenn jetzt wirklich in einem Radnetz geplant, gedacht und dann vor allen Dingen auch gebaut wird.
Verkehrsminister Guido Beermann von der CDU nennt jetzt die Planung eines solchen Radwegenetzes eine Kernaufgabe. Nächstes Jahr soll die Planung vorliegen. Das sei auch nötig, um die Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 will die Landesregierung den Anteil der Radler am Gesamtverkehr im Land nahezu verdoppeln auf 20%. Dafür wurde bisher aber zu langsam gebaut, sagt Wessel.
Wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, dauert das 70 Jahre, bis die Radwege alle gebaut sind, die wir brauchen.
Dieses Jahr wird der Landesbetrieb Straßenwesen an 35 Radwegeprojekten bauen, kündigt Verkehrsminister Beermann an. Und die Mittel für den Radwegeausbau wären auf gut 44 Millionen Euro angehoben worden. Für Kritiker viel zu wenig. Und auch von Beermann selber kommt kein klares Ja auf die Frage, ob damit jetzt der nötige Ausbau gelingen kann.
Ich glaube, wichtig ist, dieses Ziel auch weiter im Blick zu behalten. Es ist nicht utopisch. Und wir werden jetzt alles unternehmen, dass wir dieses Ziel erreichen.
Der verkehrspolitische Sprecher der Landtagsfraktion der oppositionellen Linken, Andreas Büttner, sagt, die Zahlen würden deutlich zeigen, dass es weiter keine Priorität für den Radwegeausbau gibt. Der ursprüngliche Haushaltsentwurf hätte sogar vorgesehen, das Budget dafür zusammenzustreichen. Das hätte erst das Parlament verhindern können, so Büttner. Und er erinnert an ein Gutachten zum nötigen Radwegeausbau der Landesregierung von 2021.
Dieses Gutachten ist Infrastruktur. Das Kulturministerium sagt, man müsste 120 Millionen Euro jährlich investieren in den Radverkehr, um das Verkehrswendeziel der eigenen Landesregierung zu erreichen, nämlich 30% Umweltverbund bis 2030. Und davon sind wir meilenweit entfernt.
Es bräuchte also schon allein eine Verdreifachung der zur Verfügung stehenden Gelder für den Radwegebau in Brandenburg, um die Klimaziele zu erreichen. Und auch das nur, wenn die Inflation, also auch die Preise für Baumittel, wieder sinken.
Aus Potsdam war das Nico Hecht. Hier ist der rbb24 Inforadio Verkehrsservice mit einer wichtigen Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht! In beiden Richtungen auf der A111 Zubringer Oranienburg zwischen Stolpe und Hennigsdorf. Achtung, Leute werfen Gegenstände auf die Fahrbahn. Nochmal, es geht um die A111 Zubringer Oranienburg zwischen Stolpe und Hennigsdorf. Dort werfen Menschen Gegenstände auf die Fahrbahn. Bitte vorsichtig fahren. Jetzt soll sie endlich kommen, die elektronische Patientenakte. So lange gibt es diese Idee schon, so lange ist wenig passiert, aber heute hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach seinen Plan vorgestellt, nachdem innerhalb weniger Jahre die Mehrheit der in Deutschland Versicherten eine digitalisierte Akte bekommen soll, sofern sich die Menschen nicht dagegen entscheiden. rbb24 Inforadio-Reporterin Lisa Splanemann hat Reaktionen gesammelt bei Verbraucher- und Patientenschützerinnen und bei einem Arzt aus unserer Region.
Ob Impfpass, Arztbefunde oder Zahnarztbonusheft. Solche Unterlagen können in der elektronischen Patientenakte hochgeladen werden. Auf die sogenannte EPA können Verbraucher zum Beispiel mit einer App für Smartphone zugreifen, die die Krankenkassen anbieten. Patientendaten werden in der EPA digital gebündelt. Ärzte können auf die Informationen zugreifen, wenn der Patient zustimmt. Sabine Wolter ist Referentin für Gesundheitsrecht und den Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie erklärt:
Das hat natürlich zum Vorteil, wenn ich jetzt von meinem Hausarzt zum Facharzt überwiesen werde, dass ich dem Facharzt die Berechtigung geben kann, in meine Akte Einsicht zu nehmen und der Facharzt dann auch gleich sehen kann, welche Untersuchungen wurden bei mir durchgeführt, welche Diagnosen bestehen vielleicht schon. Das bietet natürlich viele Vorteile, weil viele Menschen ja ihre Unterlagen zu Hause nicht vollständig haben, weil man nicht alles vom Arzt bekommt, beziehungsweise man hat es vielleicht auch nicht so gut sortiert oder es ist einem was verloren gegangen.
Kritiker befürchten Datenschutzmängel. Aber die Daten in der EPA seien hochverschlüsselt und stark abgesichert, sagt die Verbraucherschützerin.
Da hat man ja schon bei der Erstellung oder bei der Planung der EPA großen Wert darauf gelegt. Also der Datenschutz und die Datensicherheit ist da ein sehr hohes Gut, weil es sich ja auch um Gesundheitsdaten handelt. Also im Normalfall ist alles wirklich gut abgesichert.
Herausforderungen sieht die Verbraucherschützerin eher in den Arztpraxen. Dort seien nicht alle Systeme auf dem neuesten Stand, um alle Daten aus der EPA einzulesen. Aber es tut sich einiges, beobachtet Sabine Wolter. Bis 2025 sollen 80% der Versicherten mit einer elektronischen Patientenakte ausgestattet sein, so das Ziel von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Patienten bekommen in Zukunft automatisch eine EPA, es sei denn, es wird Widerspruch eingelegt. Mario Zerbaum ist Hausarzt in Brandenburg an der Havel. Er sagt, vor allem Patienten mit einer langen Krankengeschichte würden von der EPA profitieren.
Also ich denke, grundsätzlich kann man sagen, je kränker ein Patient ist, also je mehr Befunde zusammenlaufen irgendwo, je mehr Befunde jemals erhoben wurden, sei es Labor, sei es bildgebende Befunde, sei es irgendwelche Krankenhausberichte, desto mehr tendenziell ist natürlich der Profit des einzelnen Patienten daraus.
Auch Eugen Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz begrüßt die elektronische Patientenakte generell. Er sagt aber auch, da ist dringend Nachbesserungsbedarf nötig. Schweigen bedeutet nicht gleich Zustimmung. Und wer nicht so technisch versiert ist, würde in seinen Rechten beschnitten, kritisiert Eugen Brisch.
Dazu gehören mehr als 20% der über 65-Jährigen, die kein Smartphone besitzen, übrigens auch kein Internetzugang.
Da könnten allerdings Angehörige einspringen, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Es gibt eine Vertreterfunktion in der EPA, mit der Kinder die digitale Patientenakte ihrer Eltern verwalten können.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Lisa Splanemann war das. Und das war das Wichtigste vom Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.